Also du bist Resident in einem weltbekannten Club. Das ist ja schon eigentlich voll den krassen Gig, den du da hast.
Es ist so, ja, das muss man sich am Anfang erst bewusst werden. Es dauert so eine Weile, bis es dann Klick macht. Es ist ja so, es kommen ja auch Leute aus New York oder es kommen Leute aus Australien extra dahergeflogen. Ja. Ne? Weil die sagen, das gibt's bei uns halt nicht. Ja.
Also bumst mehr oben bitte.
Ja, genau. Richtig.
Okay,
ja,
also dann bumst mehr oben.
Bumst mehr oben und im Hellen halt.
Und am besten
an der Tanzfläche, auf der Tanzfläche oder auf dem Podest auch. Ja. Ach, du bist der DJ. Ja, morgen ist ein DJ ausgefallen. Möchtest du einspringen? Dann ging so ein Guckloch irgendwie auf, ne, so Klappe. Gucken die erstmal, wer da steht. Du weißt, dass es hier ein Schwulenclub ist. Ja, ja. Und dann haben sie die Tür erst geöffnet. Ah, okay, ja. Ja. Hast du dich jetzt nicht gerade so bekleckert, aber kriegen wir hin. Du bist jetzt Resident.
Herzlich willkommen bei Darkroom Dialoge und wir sind jetzt nicht mehr nur auf YouTube, sondern wir haben auch neu gelauncht auf Spotify und Apple Podcast. Und bevor wir starten, wenn euch der Podcast gefällt, lasst bitte eine Bewertung da. Das dauert nur ein paar Sekunden, hilft uns aber riesig, den Podcast weiter an den Start zu bringen. Zum Relaunch haben wir zusätzlich ein Gewinnspiel für euch vorbereitet. Wir verlosen ein Jahresabo vom Marquis Magazin, ein 50 Euro Amorelie-Gutschein und den Bildband American Shootings von Peter W. Chern. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist Podcast abonnieren, eine Bewertung da lassen, Screenshot machen und uns per DM auf Instagram oder an die E-Mail-Adresse schicken. Alle Infos dazu findet ihr in der Beschreibung. Danke für euren Support und jetzt viel Spaß mit der Folge. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Er ist seit 11 Jahren DJ in einem der eigentlich angesagtesten Clubs der Welt, kann man sagen, im KitKat Club. Hallo Marc Lange.
Hallo.
Ich freue mich, Fabian, dass du hier bist.
Ja, gerne. Gleichfalls.
Genau. Der Marc ist schon ein paar Tage bei mir hier, weil er jetzt auch auf der KitKat-Party in Köln auflegt. Ich glaube, zum ersten Mal auch, ne?
Ja, zum ersten Mal in Köln auf der KitKat-Party.
Wie kommt das, dass man 10 Jahre im KitKat-Resident ist und dann das erste Mal jetzt auf der KitKat-Party in Köln auflegt? Das ist ja...
Ja gut, weil es ist ein anderer Veranstalter quasi, der das hier betreibt in Köln und in Karlsruhe. Und er hatte mich auch schon mal für Karlsruhe gebucht, aber wir haben ja auch ganz viele...
Also in Karlsruhe hast du auch schon mal aufgelegt.
Ja, und wir haben auch schon ganz viele, wir haben ja relativ viele Stamm-DJs auch im KitKat. Und ich glaube, er hat mittlerweile jetzt jeden irgendwie schon mal hier in Köln praktisch so kredenzt sozusagen für die Leute, ja. Und dieses Mal hat er gesagt...
Du hast noch gefehlt sozusagen.
Ja, ich vermute mal. Nee, er hatte mich ja in Karlsruhe schon mal, das war schon ganz gut, aber es hatten noch andere, die auch angemeldet hatten, sie würden ganz gerne mal im Bootshaus spielen. Man ist ja nun mal ein sehr renommierter Club und ich kenne ihn auch nur als Gast. Dementsprechend ist für mich auch eine Ehre, jetzt mal in dem Club selber auflegen zu dürfen. Ja,
ja, also. Geile Anlage, eine Function One, wie im Berghain. Ne?
Ich werde es hören, ja.
Wir freuen uns auch total, das wird richtig geil morgen. Und von den Leuten her, wie siehst du da so den Unterschied zwischen Berlin, Köln und Karlsruhe? Also Köln weißt du ja nicht, aber Berlin und Karlsruhe, wie ohne jetzt die Leute aus Karlsruhe zu sehr zu beleidigen.
Bitte. Nee, also das ist auch sehr witzig, weil zufälligerweise ist mein Lebenslauf auch so gestrickt, dass ich in Karlsruhe schon gelebt habe, 4 Jahre. Ich habe in Köln gelebt, 11 Jahre. Dementsprechend kenne ich beide Städte und dementsprechend auch beide Szenen. Ja, das ist dann ganz witzig. Und wenn man dann bei diesen beiden Events eingeladen wird, dann hat man einmal die Historie, weil man in Karlsruhe schon mal gewohnt hat 4 Jahre und einmal in Köln, wenn man 11 Jahre gewohnt hat. Also gut, Karlsruhe ist halt ein bisschen, ich sag mal, die sind etwas zurückhaltender. Mhm. Die kaufen sich natürlich auch die tollen Sachen, die Kostüme und das sieht auch gut aus, aber die sind etwas zurückweisender, zurückhaltender. Wenn ein Pärchen, sage ich mal, anfängt was zu machen, dann kommen auch andere hinterher, aber erst wenn den Anfang, das ist in Karlsruhe doch, glaube ich, ein bisschen schleppender. Mhm. In Berlin gehört das zum guten Ton, so mehr oder weniger, und in Köln lasse ich mich mal überraschen, ja.
Ja, also ich muss ja auch sagen, ich kenne ja Köln und Berlin und ich muss tatsächlich sagen, auch so von den Leuten her, also ich habe so das Gefühl, es ist schon nochmal ein kompletter Unterschied, wenn du einfach ein Club hast, der jetzt, sage ich mal, 3-4 Mal die Woche auf hat, der richtig viele Stammgäste hast, als wenn du, sag ich mal, einmal im Quartal eine Party machst, ne, wo dann alle aus allen möglichen Städten kommen. So in Berlin, klar, hast du auch Touris, aber du hast so auch Leute, die da immer wieder...
Also, ja, die leben das halt. Diesen Style halt. Ne? Ja. Und das ist natürlich in so einer Party in Köln, wenn das halt nur 3-4 Mal im Jahr dann läuft, dann was ganz Besonderes halt. Ja. Dann schmeißen die sich alle in Schale, sage ich mal, um dann dahin zu gehen. Es gibt bestimmt auch welche, die auch diesen Spirit halt leben, aber sie können es eben nicht konsequent machen, weil sie eben gar nicht in der Stadt in Berlin halt wohnen. Ja.
Ja.
Deswegen bin ich mal ganz gespannt drauf, wie das, ja, wie das abläuft.
Ja, ja, super.
Hab aber schon viel Gutes gehört. Also von
ja,
daher.
Ja, ja. Also wie gesagt, ich war jetzt auch ja ein paar Jahre nicht mehr da, weil auch teilweise die Schlangen, haben wir ja schon drüber gequatscht, immer ewig lang waren. Und ja, und jetzt sneak ich mich mit dir rein und wir sind gespannt. Da wissen wir auf jeden Fall, wir kommen schnell rein und es läuft gute Musik. Also
ja, das ist immerhin. Ja, das ist schon mal viel wert. Ja.
Marc, lass uns ein bisschen darüber sprechen, wie du wie das denn gekommen ist, dass du Resident DJ vom KitKat geworden bist. Also erstmal, wo bist du aufgewachsen?
Ich bin eigentlich, komme aus einem ganz kleinen Dorf, das hat 500 Einwohner hatten die damals, 5 Straßen. Und ich war damals schon ganz früh im Akkordeonverein, habe da so mit Musik schon immer ein bisschen was zu tun gehabt, wenngleich auch eine andere Musikrichtung, die ich heute spiele, logischerweise, ja. Und dann ist es halt so, dann über den Dorfclub fing das halt an, da habe ich dann da angefangen und bin dann auch oft umgezogen. Und wenn man oft umzieht in Deutschland, unter anderem in Karlsruhe eben auch, unter anderen Städten, dann hat man ja meistens gar nicht so die Connection, um da irgendwo großartig aufzulegen. Dann nimmt man meistens die Nebenjobs an. Also ich habe das als nebenbei immer noch gemacht, so Musik irgendwie immer in den Clubs, die jetzt halt nicht so groß sind. Also
aber
meistens
mit was war denn dein erster Job oder dein erster Gig als DJ? Also ich meine, wir können ja kommunizieren, du bist schwul.
Ja.
Und ich hatte jetzt gedacht, das ist wahrscheinlich über die Gay-Szene gekommen, oder?
Erste Mal war wirklich der Dorfclub halt. Ne?
Da hast du aufgelegt dann
auch. Weil ich war 16 irgendwie und bei mir zu Hause, das hat mich mal so ein bisschen gelangweilt alles und da gab es eine Spiegelkugel und da konnte man tanzen und die haben jeden Abend aufgehabt von 20 Uhr bis nachts um 3, auch in der Woche, weil die örtlichen Sportvereine und Schützenvereine, wie sie alle hießen, mit ihren Trachten und Kostümen sind da teilweise noch abgehangen und haben da gesoffen und ich bin da halt immer hin, weil ich dann halt, ich mochte das Disco-Licht, ich mochte dieses Ambiente, nun bin ich selber kein Trinker, also ich würde wahrscheinlich dann direkt unter dem Tisch liegen und auch kein großartiger Tänzer, so ein bisschen, ja, okay, aber ich wollte nie so im Mittelpunkt stehen, habe gesagt, okay, dann machst du halt die Musik nebenbei, weil irgendwie, wusste ich genau, was die Dorfbevölkerung noch miteinander angestellt hat. Ich konnte mir alles merken irgendwie und die haben mich 3 Tage später gefragt. Ich habe auch nur Cola getrunken, konnte die Leute nach Hause fahren, also von daher, das war eigentlich, so fing das Ganze praktisch an. Ja.
Und was hast du da für Musik gespielt? Weil das schon so bisschen.
Es war im Prinzip immer schon, ich meine, es war halt 88, 89, da kam dann so Acid House, kam dann so raus irgendwie.
Krass, ich hätte jetzt gedacht, du hast da irgendwie entweder so, weiß nicht, so Black Music House oder sowas gespielt. Also
ne, diese Aufteilung gab es damals in der Form noch nicht. Das hat sich erst alles danach so ein bisschen, ja. Das war alles so subtil im Untergrund. Natürlich hast du da die Charts gespielt. Da war dann in der Top 100 waren dann aber eben auch dann 3, 4 Dance-Stücke halt drin quasi.
Okay.
Und so eine Mischung aus Whitney Houston, Matthias Reim, dann Queen, I Will Rock, We Will Rock
You. Okay, ich wollte gerade sagen, weil auf dem Land und Acid House.
Und dann kam aber eben, aber auch Acid House, da gab es ja diese Sachen, die bekannt waren, wie Inner City, Good Life und Big Fun und so. Mhm. Und diese Sachen sind dann halt auch rübergeschwappt und die haben wir, weil die in den Charts waren, mussten wir natürlich auch spielen oder haben wir auch gespielt. Mhm. Und so habe ich halt so einen bunten Strauß Blumen da halt gespielt quasi. Ja. Okay. Und natürlich gab es dann immer einige Platten, die dann öfter gefordert wurden wie die anderen. Und als Matthias Reim dann rauskam, das war dann der Riesenburner da oben. Verdammt, ich lieb dich und diese Maxi.
Habe ich auch schon als Covermusiker öfter gespielt, die normal ist.
Ich fand das Stück ja auch nicht schlecht, das war immer was komplett anderes. Ja, und ich stieg direkt auf 1, weil in der Dorfbevölkerung, wenn die alle gesoffen haben, das war der Hit, der Nummer 1 Hit. Ja.
Ja.
Und dann musste ich die Maxi dann 10-mal am Abend spielen. Manchmal dachte ich, nee, also sorry, jetzt langsam reicht's, jetzt kein Matthias rein. Mhm. Oh komm, kriegst du noch in die Kirchen, ich trinke nicht. Ja. Mhm. Also egal, also da fing es halt so an, ich fühlte mich immer da in dieser Umgebung halt wohl, immer im Nightlife eigentlich schon.
Okay,
so klein
und ich sag mal so als also wie gesagt im Jahr 89 also ich denke mal vielleicht du hast da auch schon zumindest geahnt, dass du jetzt nicht heterosexuell bist.
Ich habe es ja mit der Frau probiert dann auch 2 Jahre.
Okay, also da war das jetzt noch nicht so klar und
naja, es war im Prinzip, ich hatte schon in mir drin, also im Kopf schon drin und es war immer präsent, aber auf dem Dorf ist das eben so ein bisschen schwieriger und dann kam
vor allen Dingen vor 30 Jahren, ne?
Und dann kam mir ein Mädel halt zuvor und die fand mich halt ganz toll und hat sich von mich verknallt. Die kam aus der Großstadt, vermeintlichen Großstadt Celle quasi, 30 Kilometer entfernt von dem kleinen Kaff, wo ich dann da war. Und dann habe ich sie auch ab und zu mitgebracht dann ins Dorf und die ganzen Dorfjungs fanden sie natürlich alle ganz toll. Die lächelten alle nach ihr, obwohl die selber alle ihre Mädels schon hatten. Ja. Und ich war aber auch keinen Gramm eifersüchtig, weil ich war auf meine Musik fixiert. Ja. Und dann war sie angepisst, weil ich mich nicht um sie kümmerte. Ich dachte, what the fuck, du kannst dich selber kümmern. Du bist alt genug, du bist tough genug. Ja.
Aber das ist das 19. wahrscheinlich, was sie auch dann an dir angeturnt hat, dass sie alle Typen hinter ihr her sind und du so, ja, hier, ich bin der DJ und mir ist es auch eigentlich egal. Ne?
Ja, ich fand's ganz
cool. Man will immer das haben, was man nicht kriegt.
Ich fand's ganz cool eigentlich. Ich meine, sie war auch relativ hübsch, aber trotzdem so richtig verliebt war ich halt irgendwie. Also so richtig dieses Lamour war nicht. Das war mehr so, ja, sie ist nett zu mir, bin ich nett zu ihr, so ungefähr. Ja.
Und aber dann ist doch schon noch was gelaufen zwischen euch.
Ja, ja, das ist klar. Okay. Obwohl ich die ersten drei Monate wirklich vermieden habe, mit ihr irgendwie im Bett was zu machen, ja. Weil ich hatte mir das irgendwie nicht zugetraut und irgendwie habe ich gedacht, das geht bestimmt in die Hose, weil irgendwie hast du was anderes im Kopf, ja.
Ja.
Und hat sie dann, ich habe sie auch alles machen lassen. Dann, das war dann gut und dann war ich auch relativ schnell fertig und ja. Dann weißt du, oh, das war jetzt alles. Da war sie ein bisschen angepisst. Aber ich hatte in der Bravo gelesen, das wäre irgendwie geiler und deswegen habe ich dann so ihr gesagt.
Okay,
ja.
Egal.
Aber ja, und dann, also wir haben also alles auch Verkehr und alles Mögliche gehabt und so weiter. Und dann war das, ging das fast 2 Jahre. Und dann habe ich aber die Möglichkeit gehabt, beruflich, weil ich habe ja noch einen normalen Hauptjob dann quasi. Ich habe Verkäufer gemacht damals, Ausbildung.
Ja.
Oder Kaufmann im Einzelhandel und dann habe ich bei Karstadt gelernt in Celle. Und dann haben die mich gefragt, ob ich nach der Ausbildung nach Karlsruhe möchte, weil
da warst du dann so 20 oder so?
18, 19, 20, ja, 20 ja. Glaube ich, mhm. Das, ja. 1990, 19, ja.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, klar, ich will sofort hier weg. Ich hasse die Pampa hier irgendwie. Ja. Ich meine, okay, ja. Mein Dorfclub habe ich natürlich ein bisschen vermisst, weil die Leute waren auch nett und so, ja. Aber unabhängig davon, ich habe gesagt, es ist die Chance, du kannst dich von deiner Freundin also trennen, ohne dass du dich trennen musst, ja, aufgrund der Entfernung alleine schon, ja, weil du bist die feige Art, ja. Und bin dann in Karlsruhe, habe in Karlsruhe dann 4 Jahre, habe dann dort auch gearbeitet, auch im Einzelhandel dann.
Ja. Und was war da? Hast du da in Karlsruhe auch weiter Musik gemacht?
Ja, da habe ich dann natürlich mein Coming Out dann auch gehabt irgendwie.
Ja, okay.
In Karlsruhe, erstmal bei einem Arbeitskollegen, der bei Karstadt war und ich wusste, dass alle sagten, dass der schwul ist und ich habe gedacht, oh, jetzt musst du den mal irgendwie
nicht der Arbeitskollege jetzt.
Ja, okay. Jetzt musst du nicht mal bei dem outen, weil ich fand den irgendwie ganz hübsch.
Ja.
Und dann habe ich alle Zähne zusammengenommen, habe gesagt, du, wir müssen mal ein Bierchen trinken gehen,
aber,
ne? Und dann,
aber dir war das da auch schon hundertprozentig klar nach dieser Beziehung, nach dieser zweijährigen Beziehung war für dich klar so der nächste Beziehung wird ein Typ.
Genau, ja, das, ich wollte das auf jeden Fall irgendwie. Und zumindest wollte ich das mal umsetzen im Kopf. Ich hatte vorher noch mit einer Bekannten gesprochen, die halt so ein bisschen Upper Class war früher und aber trotzdem so auf dem Boden geblieben ist. So ein bisschen Verona Feldbusch, aber eben in Edel, das Ganze, aber irgendwie ganz süß. Und da habe ich sie dann gefragt, die schon ein bisschen weiter war vom Horizont her. Da meinte ich so, ja, du, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie schwul. Und da meinte sie, ja, wie das Gefühl? Ja, musst du wissen, meinst du, ich bin mir ganz sicher, dann probier's einfach aus. Mhm. Das war so ein einfacher Satz. Ich habe gesagt, okay, jetzt hast du die Möglichkeit, du bist 600 Kilometer von zu Hause weg, jetzt oder nie, so nach dem Motto, ja. Und dann stand ich auch wirklich noch vor so einem schwulen Club und habe da irgendwie eine Stunde davor gestanden, ich wusste, ob ich reingehen sollte, ja, weil der hieß der Erdbeermund auch noch, den Namen fand ich schon ganz furchtbar, ja. Und dann hast du natürlich so das...
Klingt auch nicht besonders schwul eigentlich.
Dann,
ne?
dann hast du natürlich auch so dieses Bild im Kopf, dass die dich da gleich mit so einem Lacktäschchen irgendwie, ach,
ja, ja, ja,
und so.
Ja.
Und ich bin schon damals relativ maskulin aufgewachsen durch die ganzen Landburschen, mit denen ich mich umgeben hatte. Und deswegen war mir das jetzt irgendwie neu, so feminin. Also ich wollte das nicht so direkt so als Berührung, ja. Ich mochte zwar Männer, aber so direkt hatte ich da so ein bisschen Bammel. Und dann stand ich da eine Stunde vor, dann kamen Leute da raus und so, hey, wo kommst du denn her und willst du nicht noch mit uns feiern? Und ich warte auf meine Freundin, habe ich dann gesagt. Natürlich habe ich nicht auf meine Freundin gewartet, aber dann habe ich mal gesehen, welche Leute da rauskamen, ja. Ich hatte so ein bisschen so einen Eindruck irgendwie. Und dann, aber
damals hatte man ja auch noch so krassere Stereotypen als schwul, ne? Also schwul war ja, haben die Leute wahrscheinlich, oder hast du wahrscheinlich auch gedacht, müssen auf jeden Fall so sein.
Ja,
ne?
Weil das von den Medien ja auch so propagiert
genau,
war.
Genau,
so, Das war halt Dirk Bach und Heller von Sinnen und sowas und dementsprechend mussten wir natürlich auch so. Hat man natürlich auch ein bisschen Berührungsängste dann gehabt.
Wobei Dirk Bach, war der so krass?
Ja,
der war eigentlich relativ...
Ja, schon so ein bisschen. Also die Kölner, das lief halt auch bei RTL immer zur Hochzeit und alles.
Ja,
also,
ja.
Aber die Sache war dann die, dann ich bin dann auch nicht mehr in den Erdbeermund, bin ich nicht mehr reingegangen. Nein, erstmal nicht. Hab gedacht, das traust du dir nicht zu, da hast du Bammel vor irgendwie.
Okay.
Und dann bin ich über die Zeitung gegangen. Da gab es damals noch Er sucht ihn und also so Rubriken halt und ne, so wie beim Sperrmüll, wenn da halt so diese Anzeigenzeitung halt. Und jeden Samstag war da immer Er sucht ihn oder sowas und dann habe ich dann irgendwie geschrieben, suche Beziehung, bla bla und so weiter. Und dann habe ich halt so Blind Dates gemacht, was ich ganz lustig fand. Die haben mir vorher geschrieben, dann hast du alle Schrift schon gesehen, Psychopath, Muttersöhnchen etc. Ja, so ungefähr, kann man ja schon ungefähr ablesen. Ne, so Psycho, ne? Und dann habe ich die immer eingeladen in ein Café, was bei mir um die Ecke war und ich konnte aber immer aus meinem Fenster gucken, wie sehen die aus, die Leute.
Ja.
Ich habe die trotzdem aus der Fairness halber natürlich alle empfangen, aber ich habe gedacht, oh mein Gott, da vorne kommt so ein Thomas Gottschalk mit so Cowboystiefeln, das geht bestimmt nach hinten los.
Ja,
ne?
Ja, ja.
War dann meistens auch so, wenn ich mich dann mit denen getroffen habe, aber und da war dann aber einer dabei, wo es dann irgendwie geschnackelt hat und der hat mich dann mitgenommen und hat mir dann die ganze Szene da vor Ort gezeigt. Also Karlsruhe war eh nicht viel, aber sind wir nach Mannheim gefahren dann und da habe ich dann Mannheim, Frankfurt, Stuttgart kennengelernt halt und die Beziehung ging auch nur 6 Wochen, weil es ein Arschloch war, der war total, der kannte sich mit allem aus irgendwie und ich hatte überhaupt keine Ahnung, ich war naiv vom dem Land, der hätte alles mit mir machen können. Ich hätte gesagt, ja, du bist das, so nach dem Motto, also völlig dumm.
Und was war mit dem Arbeitskollegen? Weil der war
der Arbeitskollege, genau, das, dem habe ich das geoutet, aber da bin ich dann auf den Fleck getreten. Hat er, ja, ist schön, das hatte ich mir sowieso schon gedacht, so nach dem Motto, hat er gemeint, toll. Das war's dann aber auch. Also
der stand nicht auf dich oder der war gar nicht?
Nee, der stand nicht auf mich. Der war zwar schwul, aber der hatte meint, ja, das hätte ich dir gleich sagen können, dass du schwul bist.
Weil aber er hat dir jetzt auch nicht dich so ein bisschen an die Hand genommen. Also hätte man ja auch machen können.
Nee, hat er nicht. Also da war so ein bisschen so Distanz. So, ja, okay. danke für die Blumen, aber
weil ich hätte jetzt gedacht, so in der Zeit wäre er so, ey, man erkennt sich und der Unerfahrene hilft dann so.
Wäre schön gewesen. Ne? Also, war nicht so.
Hättest du gemacht, oder?
Ja. Ich war so ein bisschen enttäuscht.
Ja, kann ich verstehen.
Jetzt bin ich mal in Senf losgeworden. Er hat zur Kenntnis genommen, ja, aber ich bin nicht sein Typ, okay. Und aber ich könnte ja, er hätte gemeint, ich könnte ja mal mitkommen, wenn die nach Mannheim ins Connection fahren. Aber da kam eben diese Beziehung mit dem Wolfgang dann dazwischen, die 6 Wochen. Und der hat mich dann eben da mitgenommen. Und dadurch auf einmal 2000 Schwule auf einem Haufen. Das war halt für mich dann mit 21, ich muss erst mal begreifen, ja. Das war rechts standen die ganzen Lederkerle und links die ganzen Champagner-Schwestern, ja. Also und dann aber als dann Marianne Rosenberg so ein fucking Techno-Remix da lief, was ich ja auch im ersten Moment, oh mein Gott, was ist das denn? Dann haben die alle geschrien und fanden das toll. Da denke ich, das ganze Patriarchat, was du im Kopf hast, ist weg gerade. Ja. Das ist alles so zerbrochen, wie so, oh mein Gott, was ist das denn hier, ja? Aber unabhängig davon, ich hatte trotzdem meinen Spaß und bin dann auch immer jedes Wochenende natürlich immer Wege gefahren von Karlsruhe, weil in Karlsruhe selber nicht viel los war. Da hast du nur so Cruising-Areas gehabt, wo du im Auto Cruising machen konntest, fand ich aber auch doof. Dann bist du nach Mannheim gefahren, dann nach Frankfurt, nach Stuttgart, jedes Wochenende war das halt, ja.
Und was war in der Zeit mit der Musik?
Da habe ich dann in so ein, da bin ich dann in den Club Tropica eingeführt worden in Karlsruhe. Das war ein schwuler Club. Das Lustige war, du musstest dann klingeln, dann ging so ein Guckloch irgendwie auf, ne, so Klappe. Gucken die erstmal, wer da steht. Du weißt, dass es hier ein Schwulenclub ist. Ja. Und dann haben sie die Tür erst geöffnet. War aber ganz süß, weil damals waren wir noch so, das war so, ich muss überlegen, das war so 90 bis 94, so in dem Dreh. Da war schwul nochmal eine andere Nummer und dann war das immer noch so ein bisschen verpönt, so ein bisschen, ne, war noch nicht so ganz so cool. Irgendwie, das kam erst so 2-3 Jahre später. Und deswegen, da hielten die Leute noch zusammen. Da hattest du alles drin. Da hattest du von der Transe bis zum Lederkerl, da war alles in dem Laden. Naja, und dann war der erste Typ natürlich, ich saß dann da am Tresen irgendwie so ein bisschen unsicher irgendwie und dann der Typ hinterm Tresen, der hat gleich in mir erkannt, so nach dem Motto, ich wäre wohl irgendwie eine gute Seele oder keine Ahnung, er dachte, er würde mich vor allem Bösen beschützen können, wie die das halt immer so denken dann, ne, so ich habe dann Welpenschutz sozusagen, aber das spielte auch erst später eine Rolle, nur am Anfang war es halt so, da war ein Typ, ich fand den ganz gruselig und das war der Einzige, der sich neben mich gesetzt hat dann, alle anderen, die hübsch waren, ja, keiner, wir haben alle getanzt und gemacht und keiner sagt, und er setzt sich neben mich, denkt, oh Gott, gleich wird's ernst, was passiert jetzt, ja? Und meint er so, was trinkst du denn da? Da meinte ich, siehst du, eine Cola. Ja, kann ich dir noch eine Cola hinstellen? Du kannst den ganzen Kasten hier hinstellen, aber ich werde nicht mit dir in die Kiste springen. Da guckte mich erstmal so angeschockt. Okay, kriegst du noch eine Cola, weißt du, nach dem Motto. Aber da ist dann eine gute Freundschaft draus geworden.
Okay,
dann,
cool,
ja. Aber ich fand das, weil ich musste ja überlegen, wie gehst du jetzt am geschicktesten vor? Du willst ihn ja auch nicht verprellen. Ich war ein bisschen arrogant, dann, ja, kannst du mir noch was bestellen, aber läuft halt nichts.
Ja,
ne?
Ja.
Aber dann, so hatte ich dann zumindest die Leute mal dann vom, also, und der hinterm Tresen stand, der hat auch gemeint, Marc, hast du gut gemacht. So
dem Laden hast du dann auch als DJ gespielt?
Ja, da kam es dann so, da habe ich dann die Musik gehört, ich denke, oh mein Gott, also
das kann nicht besser.
Das muss besser sein.
Ja.
Und dann war das so, dann habe ich da probiert, das war damals die Zeit, wo auch Eurodance gerade groß war, hier im Calling, Mr. Raider und so, fand ich ja auch großartig, weil das hat auch Spaß gemacht, die Musik. Und ich habe dann immer probiert, immer so die technoidesten Mixe davon zu spielen, weil die immer, wo nicht so viel Vocal drin ist, so ein bisschen mehr so dieses Commerz, so Tour Unlimited und so Zeug, das habe ich dann vermehrt da reingebracht irgendwie. Ne? Natürlich kam dann immer nach einer halben Stunde irgendjemand wollte ABBA hören oder sowas. Ja. Also von daher, da muss es damit rechnen. Oder Whitney Houston Dance Mix oder Celine Dion Dance Mix. Irgendwie. Das hat ja, haben ja auch nur die Schwulen gehört. Das fand jede Hete, fand dann eine Ballade, die man irgendwie aufpeppt zum Dancen, irgendwie doof. Ja. Egal, auf jeden Fall war das eine interessante Zeit, aber ich konnte eben nicht 100%ig das Spielen, wo ich halt Bock drauf hatte, weil du halt immer Restriktionen hattest.
Ja.
Und du musstest halt auch noch die Gäste teilweise dann mit bedienen, weil du hattest so ein Bartresen. Am Ende waren so zwei Plattenspieler oder zwei Plattenspieler waren es damals noch. Und das war es dann halt. Und du musstest halt rechts jemand bedienen und links und nebenbei musstest du mit den Platten da noch. Aber du brauchtest halt kein Beatmatching machen in dem Sinn, so wie die DJs das ja in Berlin immer gelernt haben, ja, weil du ja immer so eingefädelt, ausgefädelt
warst. Also du warst, Kellner noch nebenbei, oder?
Ja, in dem Club schon, weil der so klein war, ja.
Okay, also das war Karlsruhe.
Ja, genau.
Und die nächste Station, war die dann schon Köln, oder?
Nee, dann musste ich ja noch mal ein Jahr nach Hause, weil ich, sag mal, ich habe dann 4 Jahre im Einzelhandel gearbeitet, ja, und habe gesagt, nein, du bist nicht auf der Welt, um Hosen zu verkaufen. Da muss noch irgendwie mehr gehen. Ich war im Jeansshop dann in Karlsruhe. Ja. Ne? Und nee, das irgendwie irgendwas hat in mir gesagt, das, Max, das ist irgendwie nicht okay. Du musst irgendwas anderes machen. Ja? Mhm. Auch das Arbeitszeit war schwierig und dann auch das Gehalt war nicht viel. Und gerade als junger Mensch, gerade wenn du Schwulsein entdeckst, das kostet ja auch alles ein Vermögen. Ich habe da auch eigentlich nur mein Konto überzogen ohne Ende. Ich wollte einfach nur leben in der
also
Zeit.
Also die Party-Sache kostet ein Vermögen.
Ja, einfach, du musst ja Leute kennenlernen, wenn du schwul bist. Du merkst das gerade und dann bist du natürlich jedes Wochenende weg und Sprit und so.
Ja.
Und als junger Mensch verdienst du halt auch nicht so viel.
Ja. Ne? Und wie ist es dann? Also dann kommst du aus Karlsruhe.
Mhm.
Also du gehst ja quasi als vermeintliche Hetero aus dem Dorf weg, beliebt und alle finden dich cool, du hast die Musik gemacht und kommst quasi als schwuler Mann wieder. Wie war das dann zurückzukommen
im Dorf?
War das cool?
Ja, das war nicht ganz so. Ich bin da immer noch als Hetero zurückgekommen, weil im Endeffekt die meisten Leute, mit denen ich was zu tun hatte, denen war es sowieso egal, ob ich schwul bin oder hetero. Also da hätte ich mich gar nicht outen brauchen. Manche haben es vielleicht gedacht oder so,
ja,
aber ich brauchte kein großes Outing da machen. Ich habe es halt meiner Mutter gegenüber, weil die halt auch ein bisschen sehr klein gestrickt ist, so im Kopf halt so ein bisschen, ja, in deren Welt. Und die wäre damit überfordert gewesen. Die hat dann damals schon mit 18 meinen Onkel gefragt beim Wahrsager. Mein Onkel hat gesagt, geh zum Wahrsager, dein Sohn hat auch keine Freundin. Und dann ist sie wirklich zum Wahrsager gegangen und der meinte, ich wäre ein Spätentwickler, ja. Hat sie mir dann unter Tränen gebeichtet.
Schlechter Wahrsager.
Ja, gut. Ja. Da wusste ich aber genau, okay, also jetzt, wenn sie hätte mir das zuerst gebeichtet, dann muss ich da jetzt auch nicht mit um die Ecke kommen.
Mhm.
Und ich habe dann wirklich ein Jahr lang Fachoberschule gemacht, damit ich halt studieren konnte. Weil ich hatte nur Realschule und Ausbildung und im Verkauf gearbeitet und damit kommst du eben noch an keine Uni. Und ich wollte eigentlich irgendwas mit Musik machen. Ich habe gesagt, okay, jetzt hast du Akkordeon gespielt 10 Jahre, war meiner Mutter zu verdanken, die hat mich dazu gedrängt. Im Nachhinein bin ich ganz froh darum, dass ich das gemacht habe.
Mhm.
Deswegen habe ich gedacht, machst du was mit Musik. Aber Akkordeon wird mir nicht angerechnet. Also nur Schlagzeug, Gitarre oder Klavier an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf an der Prüfung. Ja.
Die kenne ich, ja.
Ja, da wollte ich mich ja bewerben. Ja. Da wollte ich was mit Musik machen. Ja. Oder Tonmeister, oder egal.
Ja, ja.
Weil da habe ich keine Ahnung von, deswegen wollte ich das lernen halt. Ja.
Ja.
Und dann wurden mir da Steine in den Weg gelegt und dann habe ich gesagt, gut, dann machst du jetzt das, was du immer schon mal gemacht hast. Du hast Kaufmann im Einzelhandel, du hast BWL mal gemacht. Hast du mal was von gehört? Was war nur eine 4, aber studier das halt mal. Da hast du dann ein Breitbandstudium hinterher. Mhm. Ja? Also du kannst dann irgendwie alles machen. Habe ich auch gemacht. Dann habe ich fast zehn Jahre BWL studiert und ich habe natürlich einen Studienplatz in Essen dann bekommen. Und das eine Jahr in Celle musste ich natürlich wieder hetero spielen, dann, ne? Bevor ich dann diesen Abschluss von der Fachoberschule gekriegt habe. Da war ich dann wirklich nur zweimal im Jahr, war ich dann in Hannover. Da habe ich dann meiner Mutter erzählt, ich penne bei Barbara so und so im südlichen Landkreis Celle.
Mhm.
Die kannte sie auch und ja, kein Problem. Aber dass ich in Hannover dann war, im Men's Factory, das wusste sie halt nicht, logischerweise.
Ja.
Von daher, und dann habe ich Chiffre gehabt. Das Lustige war, eine gute Freundin von mir, die heißt Susanne Kassier, mit Nachnamen. Die wohnte am Butterberg 11 in Sülze, ja, also
okay.
Da denkt ja jeder erstmal, es ist Fake, ja, ich verarsche, ja. Und da haben dann meine Lover, wenn ich dann so eine Anzeige gemacht habe, er sucht ihn dann unter Chiffre, dann haben die das dahin geschickt quasi, ja.
Okay.
Und so habe ich zum Kaffeetrinken mit der getroffen und so dann halt, manchmal haben die mich am Ortsschild dann abgeholt, dann wieder rausgesetzt, dass niemand aus dem Dorf sieht, dass mich irgendein fremdes Auto davor fährt oder so weiter, man kannte sich ja alles da, ja. Nee, es war wirklich nur 2-3 Mal im Jahr, wo ich dann wirklich mal rausgekommen bin, ansonsten habe ich dann wirklich gelernt und geguckt, dass die Schule halt dahin kriegt.
Okay, und dann hast du das geschafft und dann war die nächste Station dann?
Dann die nächste Station war Essen.
Essen, okay.
Dann habe ich in Essen angefangen zu studieren, auch 7 Jahre Grundstudium gemacht, weil ich mit Mathe auf Kriegsfuß stand.
Ja.
Die anderen waren schon alle weiter wie ich und dann habe ich gesagt, gut, nee, jetzt musst du irgendwie mal vorwärts kommen und dann bin ich zur Arbeitsagentur und die haben dann habe ich dann gefragt, ich würde jetzt hier gerne alles hinschmeißen, weil ich kriege auch keine Jobs mehr, keine Nebenjobs mehr, weil es ist gerade 2003, war gerade Rezession so ein bisschen, die ganzen Studentenjobs, die guten waren alle weg irgendwie, da gab es nichts mehr und ich habe auch keine reichen Eltern, die das finanzieren könnten. Da meinte der, ja, dann musst du halt mal gucken, wo du irgendwie, vielleicht hast du nicht irgendwelche Verwandte, wo du irgendwie Geld von kriegst, dann machst du auf der privaten Schule, machst du die Fachhochschule für Ökonomie und Management, FOM heißt die.
Was war denn dein Ziel? Was wolltest du machen? Oder?
Naja, ich sag mal, im Studium habe ich dann halt gesagt, okay, ich eigentlich war mein Ziel, dass ich halt schnell durchkomme und dann irgendwie ein bisschen mehr Geld verdiene, wie das, was ich vorher halt hatte, im Endeffekt.
Ja.
Das war so mein Ziel. Und ich habe im Hauptstudium habe ich dann Marketing und Vertrieb dann gewählt,
okay,
weil ich komme aus dem Einzelhandel, also falsch angefangen, ja, falsch weitermachen, so ungefähr, ja. Und das habe ich dann an der FOM habe ich das dann wirklich dann weitergemacht, weil meine Oma, die hat mir immer, die ich nicht besonders mochte, aber sie hat früher viel Scheiße gebaut und deswegen habe ich gesagt, okay, im Alter musst du büßen. Und dann hat sie mich gefragt, die hat mir mal Geld überwiesen, so für nichts und wieder nichts. Dann meinte ich so, ja, da kannst du mir auch die Schule bezahlen für 2 Jahre. Hat sie auch gemacht dann, Gott sei Dank.
Okay.
Und dann hatte ich dann in vier Semestern das Hauptstudium auch fertig. Also von daher, das war relativ gut. Aber nebenbei hatte ich dann eben noch ganz viele Nebenjobs und dann teilweise auch dann...
auch als DJ dann.
In Essen war das auch, in der schwulen Sauna habe ich gearbeitet nebenbei und dann noch eben noch als DJ im Number One in Essen. Das war dann auch, aber da war es auch genauso. Da hattest du dann King of My Castle von Wemdo Project und dann irgendwie wie ist der, Mariah Carey, My All, dann Dance Mix oder sowas. Dann ein bisschen ABBA, weil der Chef ABBA toll findet, ne? Und dann konntest du vielleicht so 2, 3 transige Sachen, die du vielleicht bei Club Rotation, bei Viva dann gesehen hast, was ja auch sehr kommerziell damals war, konntest du da unterbringen und so. Ne? Also ich konnte auch da nicht das eigentlich machen, wie ich wollte. Und dann war das halt so, 98 habe ich dann auch meinen ersten Freund, 96 meine erste Beziehung in Essen kennengelernt dann eben. Und der fand es jetzt auch nicht so toll, wenn ich immer am Wochenende den Biorhythmus halt wegen auflegen und so weiter. Und dann habe ich das auch ihm zuliebe dann auch so ein bisschen dann gelassen. Und zumal dann auch den war die Sache, wir hatten dann überlegt, eventuell nach Köln zu ziehen, weil wir sind immer von Essen nach Düsseldorf oder Köln gefahren. Weil in Essen gab es halt einfach nicht so viel. Ne? Und dann jedes Mal eine Stunde mit dem Regionalexpress hin und Regionalexpress zurück und dann morgens um 5, 6 Uhr das Gleiche nochmal wieder auf dem Heimweg. Nee, also irgendwann. Und er hatte auch die Option gehabt, eventuell damals bei seinem Arbeitgeber ging es den Bach gerade runter und er hatte sich erkundigt, in Köln hätte er wohl auch einen Job machen können irgendwie. Dann hat er gesagt, okay, gucken wir uns Köln halt mal an. Dann wurde uns die Pistole auf die Brust gesetzt. Ihr habt eine Woche Zeit, entweder sagt ihr ja oder nein zu der Wohnung. Ja.
In Köln jetzt.
In Köln, ja. Im Lukas-Carré.
Das also war dann 98, 99?
Das war so, ja, so 98, ja. 99 rum war das genau. Und da war auch zu der Zeit, wo dann ich auch mit dem Club dann da auch nicht mehr, das war mir auch alles zu doof da im Essen, da der Club, der gefiel mir auch nicht irgendwie und ständig der Chef irgendwie, ja, du musst jetzt das spielen, das, nein, muss ich eben nicht spielen. Nee, ich wollte dann wirklich auch raus aus dem Business irgendwie so ein bisschen. Hab's dann auch gemacht und hab dann so meine CDs gebrannt. Ich habe damals dann von einem Bekannten dann so ein Mixprogramm. Es gab in Essen auch das Man-Movie, es gibt's glaube ich immer noch, das ist so ein Sexshop mit so einem Sexkino da drin, mit so Glory Holes und Wänden und so. Und ich bin da immer rein, weil du konntest da reingehen und konntest dann am Tresen sitzen und die Bedienung, die vorne die Dildos verkauft hat, hat dir dann gleichzeitig auch das Bier verkauft oder den Kaffee oder sowas halt. Okay. Also so eine Seite war die helle Seite, andere Seite war die dunkle Seite. Wenn du dann Eintritt bezahlt hast oder die 9 Euro, das war ein
der dir das Bier verkauft, der geht auch zur Wand und lässt.
Nee, so nicht. Aber du weißt, was ich meine. Du kommst da rein, normalen Magazin und bla bla. Ja. Dann drückt der auf den Knopf, dann geht diese Tür dann auf, dann bist du dann im Dunkeln und auf der anderen Seite kommt dann und bringt dir dann gleichzeitig das Bier irgendwie an den Tresen. Ja. Und da lief aber auch dann Musik und da habe ich damals schon Kassetten dann für aufgenommen. Ne?
Okay.
Das heißt, ich habe damals im Prinzip dann immer schon...
Mixe gemacht und die dann da abgegeben.
Genau, richtig. Oder habe dann Werbung gemacht, ja, ich spiele am Wochenende wieder Number One oben. Ne? Die Disco war direkt oben, die Number One, wo ich aufgelegt habe. Ne? Und dann habe ich ein bisschen Werbung, dass sie dann vorbeikommen und so weiter. Also und ich habe dann immer beobachtet, auf welche Stücke die halt besonders abgehen, auf welche nicht und so. Also war mir immer wichtig dann, ich war unabhängig von den Leuten, die da waren. Ja. Und das war dann immer eine schöne Zeit eigentlich. Ja. Weil ich kam, konnte ich meine Musik da mal anmachen. Und so ging das halt eine Zeit lang. Und dann war das in Essen vorbei quasi. Dann sind wir nach Köln gezogen. Und währenddessen habe ich dann auch meine Fachhochschule für Ökonomie und Management in Neuss dann weitergemacht. Also immer hin und her pendeln. Ja, ja. Und dann ging ich in Köln. Und dann war in Köln war natürlich auch das Problem. Du bist neu, dich kennt keiner irgendwie. Und da ist mein DJ-Gig zu kriegen, war nicht so einfach. Ich habe dann im Chains, habe ich dann, glaube ich, so 1, 2 Mal mal so ein bisschen, das war mal, ich sollte Club-Hits der 90er machen. Und dann gab es aber...
Chains sagt mir auch irgendwas.
Ja, das ist ein alter, das war einer der ältesten, und das ist eine der ältesten schwulen Lederkneipen hier in Köln, Lederclub, in der Nähe von der Pepinstraße. Das ist so eine Seitenstraße, Stephanstraße, ganz klein, bei der Hohen Pforte, so ganz aus durch. Und das war auch so ein Unikum, das war also wirklich so mit Darkroom und Gitterstäben und keine Ahnung. Und ich habe dann halt aufgelegt. Das war mittwochs sollte ich das dann machen. Völlig blöder Tag eigentlich. Ich hatte auch noch einen Hauptjob nach wie vor. Dann mittwochs sollte ich da dann halt auflegen und dann Clubhits der 90er. Und jetzt gab es aber nur diese CD-Spieler, wo du halt die Minutenzahlen hast. Und da musst du halt gucken, nach 3 Minuten kommt der Break, nach 4 Minuten und dann, ich gesagt, nee, jetzt komm, das ist mir zu doof. Da habe ich dann wirklich, das war so das Ende, wo ich dann sagte, so, jetzt reicht's erstmal. Du bist ja angekommen in Köln, mach was anderes. Ich habe dann ich habe dann von einem Bekannten dann, der meine Kassetten immer in dem Sex-Man-Movie da gehört hat in Essen, der hatte mir dann empfohlen, es gibt eine Software, die heißt Traktor-DJ oder sowas.
Das gab's da schon?
Ja, ja.
Also gab's da schon, war das schon Native Instruments?
Ja, ja, oder? Das war 98, 99 gab's die, ja. Traktor 1 war das.
Wahnsinn.
Und dann habe ich gesagt, dann probiere ich das mal. Natürlich wusste ich gar nicht, wie das funktioniert da irgendwie, ne? Weil ich habe dann davor gesessen und es ist auch nicht intuitiv, 1000 Einstellungen da und ich bin technisch ganz furchtbar. Und dann die ersten Übergänge waren eine Katastrophe irgendwie teilweise. Ja. Ne? Ich habe dann immer angeglichen, hast du mal gehört? Und ich denke so, what the fuck? Also das muss ja irgendwie noch besser gehen. Weil ich dann das Gehör dann auch nicht für hatte, weil ich habe ja auch die Übung da nicht mehr gehabt. Ich war auch eine Zeit lang wieder raus. Und jetzt bist du da ganz anders mit Software und vorher war das so physisch so ganz anders irgendwie. Musste mich erst dran gewöhnen mit Maus und so und habe da meine CDs gebrannt und die habe ich dann an meine Freunde geschickt. Ich hatte den ersten damals zur Freundesklicke und einer nach dem anderen ist nach Berlin gezogen. Nachdem der erste sich in Oberhausen auf der Party in einen Berliner verknallt hat, ist der dann nach Berlin gezogen und am ersten Tag des Umzugs, wo er in Berlin ankam mit den ganzen Koffern und Paketen, hat der andere irgendwie Angst gekriegt und hat die ganze Beziehung beendet.
Okay.
Da stand der komplett vor dem Nichts dahin. Ja. Also auch hart, ja, in Prenzlauer Berg und so sind die alle der Reihe nach Essen gezogen und da das alles dann... vom Ruhrgebiet nach Berlin gezogen sind. Da war das dann halt so, die waren alle große Fans von meiner Musik und die haben alle gekifft damals. Und dann habe ich gesagt, okay, die sind dann in Berlin weggegangen und sind immer ins KitKat gegangen.
Mhm. Also, aber du lebst noch in Köln zu der Zeit.
Genau, ja? Richtig, ja. Und da habe ich meine CDs halt immer an die geschickt. Das war
wann hat das KitKat denn aufgemacht?
94.
Ach krass. Müsste dann ja so um die Jahrtausendwende gewesen sein, von dem, was du jetzt erzählst. Oder ein bisschen
später. Das war so um die Jahrtausendwende, genau. Okay. Richtig, ja. Das war also bis 2003 haben wir, glaube ich, in Essen gewohnt, da sind wir nach Köln gezogen, irgendwie so war das, ja genau. 2003 bin ich nach Köln gekommen, genau. Ja.
Kennst du ganz kurz noch einen kleinen, kennst du in Köln den Funky Chicken Club?
Vom Namen her, ja.
Das war nämlich, da muss ich nämlich sagen, ich bin ja auch gar nicht mit Homosexualität in Berührung gekommen. Mhm. Ich bin hetero und natürlich war auch bei uns, muss ich ehrlich zugeben, auf dem Schulhof schwul noch ein Schimpfwort. Ne? Also haben das ja überhaupt, also die Welt war noch nicht so weit. Klar, ne? Auch so, ohne dass ich jetzt irgendwie was gegen Schwule hatte, habe ich mich dennoch relativ homophob verhalten nach heutigen
Maßstäben. Ja.
Und ich weiß noch, wir sind nämlich in Köln, wir sind nirgendwo reingekommen in die Clubs, als wir so 17, 18 waren. Ne?
Klar.
Und vom Funky Chicken Club stand damals so eine transsexuelle Frau, die uns reingelassen hat, ein Kumpel und mich.
Okay.
Und wir wussten gar nicht, dass das ein Schwulenclub war. Und wir sind da halt reingekommen und dann erstmal so, wo sind wir hier gelandet? Aber das war ultra nett. Also keiner hat uns irgendwie angemacht.
Ach, stimmt, ich war doch mal da. Das war am Rudolfplatz davor, Querseite, wo jetzt Stadtsalat drin ist davor. Ne?
Genau, das war erst in Lulu 3 und später dann
in Triple H. Doch, mach ich doch mal so. Ne?
Und die waren so nett. Also ich weiß sogar noch mal, wir haben da drin dann auch in dem Laden gekifft mit DJ Rutte und so. Und da war dann echt auch so, dass mir da waren natürlich auch heiße Frauen, weil es war eher ein Schwulenclub, aber schon gemischt. Ne? Und die haben halt auch sogar gecheckt, dass ich nicht schwul bin. Und ich weiß noch, der habe ich an meiner Tüte ziehen lassen und da hat der mir sogar ein Mädel klar gemacht, was ich dann mitgenommen habe mit Anfang.
Das ist ja auch cool, ja.
Also das war meine erste Begegnung mit der queeren Szene. Und ich muss auch sagen, das war absolut mindblowing. Das war eine ganz tolle Zeit und dieser Zeit habe ich auch, glaube ich, so ein Umdenken für mich dass ich auf einmal angefangen habe, wenn irgendeiner einen Spruch gebracht hat, aber ich finde die eigentlich cool. Also komm mit denen eigentlich gut klar. Und weil die Angst von so typischen Heteromännern dass sie Angst haben, dass sie dann von denen angegrapscht werden.
Du bist angesteckt, du bist automatisch schwul.
Aber das wollte ich nur mal so ganz kurz erzählen, weil der Funky Chicken Club, das war für mich echt eine wichtige Zeit. Aber ich hatte dich unterbrochen.
Nee, passt schon. Ja gut, die Sache war dann halt die, wie gesagt, dass ich meine CDs dann halt gebrannt habe. Die habe ich dann halt zu Hause dann gebrannt mit Virtual DJ, glaube ich, der ist Freeware. Da arbeite ich immer noch mit zu Hause. Ja, so alle meine Mixer, die ich bei Soundcloud drin habe, die sind mit Virtual DJ mit ausgemixt, also, ja. Also
das im Jahr, also wir reden ja ungefähr 2002, so in diesem, dass es das alles schon gab, ne? Ich erinnere mich,
Ja, das kam so 98.
Das war auch diese Runterladzeit, diese Napster-Zeit.
Genau, richtig. Und, ja, genau. Und sowas, da kam das alles raus. 98, 99 kam das Traktor raus, das erste, Traktor DJ 1. Dann kam das Traktor DJ 2. Das war dann schon sehr komplex mit vielen tausend Knöpfen. Und ich, für mich war das immer wurscht. Ich habe auch keine Effekte gemacht. Ich wollte einfach nur die Musik zusammenmixen, die mir gefällt, mit Stücken, die mir gefallen. Ich musste da nicht groß rumspielen. Ja. Ich brauchte da gar nicht viel Spielerei dran haben. Ja. Und dann habe ich das, habe ich damit meine CDs halt gemacht. Und da habe ich natürlich einmal Created bei Marc Lange dann drauf geschrieben. Was dann als lustige Anekdote hatte, Norbert, einer, der auch aus der Clique nach Berlin gezogen ist.
Den Norbert, den ich kenne?
Genau, ja. Der hatte dann bei sich zu Hause irgendwie Geburtstagsparty oder irgendwie Leute waren da und dann meinte einer so zu ihm, neben, der saß neben mir und meinte, wie, du kennst Marc Lange persönlich? Und ich konnte mir das Grinsen nicht verkneifen, ja. Der meinte Norbert zu ihm, ja, der sitzt neben dir. Ach, du bist das so nach dem Motto, ja?
Okay. Marc Lange.
Ja, ich wusste, ich hab auch schon Anrufe bekommen von Leuten, die in Fickläden in Berlin waren zu der Zeit zwischen 2000 und 2006 und 2013, die da meinten, Marc, wir waren gerade hier im Club Culture House in Kreuzberg. Da läuft deine Musik. Also, kann sein. Ich meine, weiß nicht, wo sich das überall vervielfältigt, so nach dem Motto.
Ja. Woher wussten die, dass das deine Mixe sind?
Weil ich da Created bei Marc Lange mal auf die CD drauf gedruckt habe dann. Ne?
Okay.
Den Namen habe ich noch gemacht und dann den Schriftzug. Hm. Also ich bin da grafisch ganz furchtbar. Und ich habe das auch wirklich mit einem ganz, ganz billigen, doofen Programm gemacht. Das sah immer scheiße aus.
Ja.
Aber ich habe gesagt, okay, wenn eine CD brennst, dann muss dein Layout, dann muss das irgendwie alles gemacht, dann zusammenschnibbeln. Also war Schweinearbeit. Würde ich heute nie wieder machen. Auf Indizes setzen, damit die Stücke einzeln anwählbar sind. Dann, wie gesagt, so ging das dann halt. Und dann hatte, glaube ich, Norbert hatte Kirsten dann eine CD gegeben.
Kirsten, muss man ganz kurz sagen, ist die Erfinderin und also die Besitzerin vom KitKat Club, ja.
Richtig, genau. Also sie hat dann mit ihrem Manager, hat sie das damals, Simon Thor, also Tower, hat sie das damals ins Leben gerufen.
Haben die nicht auch so Pornos? War er nicht auch?
Ja, er macht auch Trash-Pornos nach wie vor und ist da auch sehr erfolgreich auf dem Markt.
Okay.
Ja. Die sind aber dann so trashig, das ist nicht meins. Also von daher muss man mögen, ja.
Wie heißen die?
Da gibt's, glaube ich, eine bestimmte Seite. Ich wüsste jetzt aber nicht aus dem Kopf, wie die heißt. Müsste ich dir mal schicken oder zu sehen irgendwie.
Ja.
Hat mir ein Bekannter mal gesagt, hier musst du ein Passwort haben und dann kommst du da rein, dann kennst du wahrscheinlich die Hälfte von den Stammgästen aus dem KitKat machen damit, ja. Also von daher, ja, alles so abgedreht. Ich musste auch mal einen Abend, sollte ich auch mal so einen Besoffenen da spielen, der sich auf die Schnauze legt, ja. Das Problem war, bis sie die Kameraeinstellung hatten, hatte ich blaue Flecke. Ich musste immer auf diesen scheiß fucking Fußboden da springen. Okay, krass, und ich habe den Film aber bis heute nicht gesehen. Okay. Ich weiß nicht mal, welcher das war.
Okay, krass, krass. Ja, das musst du mir unbedingt mal schicken.
Muss ich mal gucken.
Das interessiert mich.
Ja, wie gesagt, im KitKat, das war dann halt so, also es fing dann so an, dass Kirsten, also Norbert hatte die Kirsten eine CD oder ein paar CDs. Hier, hört ihr mal an, was Marc so für Musik machen.
Ja.
Und dann hat sie sich wohl angehört und meinte, ja, also könnte der ja auch direkt irgendwie mal antanzen oder vorspielen. Und dann hatte Norbert mir das weiter, hatte mich, du, Kirsten hat gemeint, deine Musik wäre gut, würde dir gefallen und so weiter, das würde auch gut reinpassen. Hast du nicht Lust, da irgendwie aufzulegen? Und ich so, du, ich habe jetzt gerade einen Boyfriend, das war dann der Nachfolger schon von dem vorherigen. Und irgendwie, ich habe keine Zeit und irgendwie, das ist auch alles, ich traue mir das nicht zu. Ich mache lieber hinterm Vorhang meine Musik, dann muss ich die Attention nicht haben. Irgendwie. Mhm. Ich habe meine Ruhe, habe meine Maus und das ist mir, glaube ich, too much gerade. Mhm. Und das ist falsches Timing, sorry.
Mhm.
Da soll ich Kirsten Nein sagen, weil hier dann sagst du halt Kirsten Nein. Who the fuck ist Kirsten, habe ich dann gedacht. Ich achte sie sehr mittlerweile. Aber damals habe ich auch gedacht, du kannst doch Kirsten kein Nein geben. Meine ich, warum nicht? Kann ich doch, wenn es nicht passt in dem Moment, warum soll ich dann
lügen? Und damals war der KitKat auch schon angesagt. Ne? Das war schon auch...
Das war 2006, war es, glaube ich, noch in der Bessemerstraße, in der Malzfabrik quasi.
Ah, okay.
In Schöneberg. Ja. Ich war ja als Gast, war ich ein, zwei Mal dann auch mal da drin, habe mir das auch mal selber angeguckt irgendwie, aber ich war da eben noch, dadurch, dass ich halt auch sehr prüde aufgewachsen bin auf dem Dorf und so weiter und schon immer so ein bisschen Komplexe damals hatte, habe ich gesagt, ja, die Musik mag vielleicht hinpassen, aber ich als Person eigentlich nicht. Ich sah mich damals dort nicht. Mhm. Und dann hat Kirsten aber dann erfahren, dass ich dann halt irgendwann ein paar Jahre später kam ich dann von Köln auch nach Berlin, weil ich so jobmäßig, ich arbeite im öffentlichen Dienst und habe 2006 da angefangen.
Von Köln nach Berlin zu gehen, hatte gar nichts mit dem DJing zu tun, sondern das war mehr so eine andere berufliche Entscheidung.
Ja, genau, weil ich war im öffentlichen Dienst und habe dann gemerkt, bei mir in der Abteilung, das ist nicht mehr so spannend irgendwie. Und es gab die Möglichkeit, nach Berlin zu gehen. Und weil alle meine Freunde, die ich früher hatte, auch vom Ruhrgebiet, die sind alle nach Berlin gezogen, der Reihe nach. Und ich war das Nisthäkchen aus der Gruppe. Und dann habe ich gedacht, gut, dann ziehst du halt auch mal nach Berlin. Ja, da gab es ein Jobangebot, 100 Euro weniger. Aber dafür zahlen die mir eben ein halbes Jahr die Doppelmiete, Doppelbelastung quasi und Miete. So konnte ich mir ein halbes Jahr lang Berlin angucken und dann entscheiden, bleibst du da, bleibst du nicht da. Und dann hat mich mein Chef dann gefragt am halben Jahr.
Aber das waren auch noch Zeiten, ne? dass das ein Arbeitgeber macht. So, ich zahle mal beide Mieten, das ist heute auch nicht mehr so.
Ja, also bei uns geht das immer noch. Ja? Man, aber okay. Man, vorausgesetzt, man hat natürlich dann auch eine Stelle gefunden dann und das ist auch wirklich der Umsetzungswunsch. Ja? Und, da müssen halt mehrere Kriterien, also die abgebende Stelle und die aufnehmende Stelle und die Planstellen müssen da sein und so, das ist halt im öffentlichen Dienst immer ein bisschen anders. Naja, und dann habe ich gesagt, gut, jetzt probierst du ein halbes Jahr Berlin und danach hat mein Chef mich dann gefragt, willst du in Berlin bleiben oder willst du ja nach Köln zurück? Die Stelle wäre mir noch freigehalten. Ich habe gesagt, das halbe Jahr Berlin war geiler wie elf Jahre Köln. Also von daher, ich bleibe in Berlin, ganz klar. Ja. Und dann, mein Chef war ein bisschen traurig hier in Köln, weil der ist mich dann losgeworden, aber unabhängig davon, für mich war es gut, weil da konnte ich dann auch endlich mal das spielen, was ich halt sonst so auch gerne spielen möchte. Also ich konnte mich da komplett ausprobieren und natürlich in meinem Fachbereich, in meinem Musikbereich quasi.
Ah, und dann hast du auch dann direkt im KitKat angefangen. Du hast dann der Kirsten gesagt.
Ach so, ja genau, die Brücke fehlte noch. Ja, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Ja, ich bin, habe die erste Woche bei meinem öffentlichen Dienstjob dann angefangen und dann am Freitag hat ein Kumpel dann, der auch KitKat gegangen ist, gemeint, lass uns doch mal Freitag ins KitKat, da ist Talatu XLC irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen Trends irgendwie. Ja, okay, können wir ja mal hin. Das war auch nicht so die normale KitKat-Party, war normal, also fast mit Jeans und T-Shirt noch so, also ganz, ganz ungewohnt, ja. Und dann bin ich dann da hingekommen irgendwie und dann an der Tür saß Kirsten. Und dann hatte Murat, hieß mein Kumpel, der hatte dann gesagt, du Kirsten, das ist hier übrigens der Markt von Norbert irgendwie, wo Norbert immer von erzählt hat, so, ne? Und so, ach, du bist der DJ. Ja, morgen ist ein DJ ausgefallen. Möchtest du einspringen? Ich habe, glaube ich, ein, zwei Sekunden erstmal überlegt, so, weil es so ad hoc kam.
Ja.
So nach dem Motto, ja, mache ich.
Ja, dann hat's gepasst.
Dann habe ich dem Typen dann gesagt, dem Murat dann, sorry, ich kann die Party jetzt nicht mehr feiern, ich muss nach Hause.
Ich muss jetzt mein Set vorbereiten.
Ich muss mein Set jetzt vorbereiten. Tut mir furchtbar leid. Ja, ist ja kein Problem. Ne? Dann hat er noch ein bisschen Party da gemacht. Ich bin direkt also vom Eingang des KitKats wieder nach Hause gegangen, ja, weil ich da mein Set vorbereiten wollte irgendwie. Und dann war ich auch an dem nächsten Abend dann da und ich war auch mega nervös. Also das war mit diesem Mischpuls.
War das schon da, wo er jetzt ist?
Das ist schon da, wo er jetzt ist, genau.
Der Main Floor oder der Dragon Floor?
Im Main Floor erstmal.
Okay, also dein erster Gig im KitKat war auch direkt der Main Floor.
Ja, dann habe ich auch, die hatten so ein anderes Mischpult, also nicht so dieses, was ich von Pioneer kannte, so aus den anderen Clubs. Ja. Das war so ein anderes, wo du dann zwei Mitten, zwei Bässe, zwei Höhen oder irgendwas hattest, so ein komisches und silberfarbenes, ich weiß den Namen nicht mehr. Und dann habe ich natürlich beim ersten Track, wo ich dann angefangen habe, vergessen, die Bässe irgendwie reinzumachen, weil es klang über Kopfhörer gut, aber auf der Tanzfläche eben nicht. Mhm. Ja. Und dann, ich wunderte mich nur, warum die alle von der Tanzfläche runterliefen, war doch gerade total voll irgendwie. Und dann meint mein Kollege DJ, der schon länger dabei ist, dann meinte so, ja, musst du auch die Bässe anmachen. Und dann drehte er das Ding irgendwie auf, die sind alle vom Stuhl gefallen. Oh, okay, unser Neuer ist da, so nach dem Motto. Also ich habe mich dann
nicht mehr... Wie lange hast du ohne Bässe gespielt?
Das war so 3 Minuten, glaube ich.
Ah ja, okay.
Ja, aber das reicht dann.
Das
reicht
zählt dann auch als Intro.
Ja, das reicht aber schon, um so eine Tanzfläche leer zu kriegen. Ne? Also auf jeden Fall war das eine witzige Geschichte. Und dann hatte Kirsten aber gemeint, ja, mit Ruhm hast du dich jetzt nicht gerade so bekleckert, aber kriegen wir hin, du bist jetzt Resident-DJ, so nach dem Motto. Ja. Und dann war das von 0 auf 100 war ich dann irgendwie und ich habe mich da nicht mal für beworben. Das ist ja wirklich nur durch Kumpels und durch CD machen und so weiter. Also immer hat das Leben mich dahin gebracht, wo ich gar nicht so 100%ig sagte, ich muss da jetzt unbedingt hin. Ja. Und jetzt war ich ja auch noch nie so die Fetischeule, mehr oder weniger. Okay, ich hatte jetzt halt, ich sag mal, in der Gay-Szene hatte ich halt immer so Military-Closes an, also wie jetzt auch die Military-Hose zum Beispiel, oder so Fred Perry-T-Shirts, so ein bisschen maskuliner halt irgendwie, aber die sind so ein Fetisch, hatte ich jetzt irgendwie nicht. Klar, ich fand so glänzende Nylon-Shorts, fand ich immer ganz toll, wenn die eine gute Figur hatten und so, irgendwie so dieses Sport so ein bisschen, aber im Großen und Ganzen war ich da fetischfrei und wenn man da die ersten Male bin ich dann auch hingegangen, wirklich aufgelegt mit Jeans und T-Shirt, da meint ein Türsteher auch, wer bist denn du? Ich meine, ja, ich bin ein DJ. Ja, okay, ein DJ, sieht man so nach dem Motto, ne? So abfällig irgendwie. Ne? Und dann meint er noch später, das nächste Mal, man lernt die Tür natürlich auch besser kennen, die Leute. Dann meint so, naja, so ein bisschen besseres Outfit, so ein bisschen Fetisch-Outfit könntest du ja schon mal irgendwie zulegen, ne? Meinte einer dann so, ne? Auch wenn du DJ bist hier, ne? Gut, wenn ich mal andere Leute angeguckt habe, die haben auch so ausgesehen und da hat kein Mensch was gesagt. Ne? Aber gesagt, gut, dann machst du das jetzt mal und hab's dann auch gekauft, aber das war so wundertolles, also teures und schönes, Kunstlederzeug war das, glaube ich. Kunstleder, aber was ich bei Kunstleder nicht wusste, dass das irgendwann abblättert.
Ja.
Ich habe mich so erschrocken. Ich war abends im Club. Ich denke, was ist mit der Hose los?
Ja, ja.
Als wenn einer die in Stücke gerissen hat. Mhm. Die 1000 Flatschen hier. Ich denke, ich war so traurig. Ich habe gedacht, diese schöne Hose ist jetzt im Eimer. Ich habe nichts gemacht. Habe mir einer irgendwie Säure drüber gegossen. Ich habe keine Ahnung.
Aber ich kann das voll verstehen mit den Klamotten. Ich weiß auch noch, also ich bin schon irgendwie, meine erste Erfahrung war so, dass wir so in Swingerclubs gegangen sind. Ne? Und ich weiß noch, dann hatten wir eine Freundin, meine damalige Freundin und ich, die auch immer ins KitKat ist. Ne? Und weil ich mir sowas nicht anziehen wollte, war das echt so, die war, hat uns in Köln besucht, ist alleine ins KitKat feiern gegangen und ist dann wieder zu uns gekommen und dann hatten wir Sex mit der.
Ja.
Und die meinte doch immer, komm doch mal mit. Und ich so, ich fühle mich in so Sachen unwohl. Und irgendwann haben wir dann mal mir was gebastelt. Ich weiß noch, wir haben einfach eine Boxershorts von mir genommen und haben da Federn draufgeklebt mit einer Heißklebepistole. Und das war dann halt cool, so, ne? Aber dann fand ich es halt auch super cool. Und wir haben ja auch, es ist schwierig, das erste Mal zu, also,
weil
du weißt ja, ich habe ja auch einen Kumpel, den ich gerne mal mit dahin nehmen möchte.
Ich hab da auch so einen, der zieht aber nur Jeans an. Der sagt, ich trenne mich nicht von meiner Jeans. Ist mir scheißegal, ich ziehe meine Jeans nicht aus.
Aber ich finde auch,
ja, und deswegen, ich bin da ja auch so reingerutscht irgendwie, da unfreiwillig. Deswegen sage ich auch heute noch, ich wäre auch lieber eigentlich hinter einem Vorhang und würde auflegen, dass die Musik trotzdem das spielt, aber immer diese Attention halt, weil die
Leute... Aber ja, immer noch?
So ein bisschen, weil die Leute erwarten natürlich auch immer so ein bisschen, dass du kommunikativ bist. Ich meine, das bin ich ja Gott sei Dank. Aber es ist immer so, diese Erwartungshaltung da halt. Und wenn man dann so, sag ich mal, gerade auch so einen ganzen Abend dann da verbringt, so 6, 7, 8 Stunden teilweise, weil man ja um 11 Uhr dann meistens schon hingeht, ich möchte auch hören, was die Kollegen schon spielen, ist vielleicht selber erst später dran und macht dann 2 Blöcke, hat in der Mitte dann meistens so eine längere Pause. Das ist dann manchmal so ein bisschen anstrengend dann auch.
Aber ist es denn schon mal passiert, dass du echt da schlecht, also dass es wirklich, dass es echt nicht angekommen ist?
Ja.
Ja, echt?
Hatte ich einmal. Ich denke mal, das hing damit zusammen, dass ich damals, glaube ich, auch ein bisschen viel konsumiert habe zu der Zeit. Ich weiß es nicht genau. Ich kann es nicht mehr genau einschätzen. Auf jeden Fall, die Übergänge müssen wohl sehr holprig oder es muss ja sehr schnell gewesen sein, keine Ahnung. Und ein guter Freund, das ist ein Pärchen, die gehen jeden Samstag seit 5 Jahren ins KitKat, jeden. Da gibt es keinen Samstag, den die weglassen. Und da kennt meine Sets auch in- und auswendig, so ein großer Fan von mir. Der meint, Marc, heute warst du einfach nicht gut. Die Tanzfläche war innerhalb von einer Dreiviertelstunde leer.
Okay, krass.
Und ich war wirklich überzeugt, das war doch total geil irgendwie.
Und was hast du, Teile genommen oder was?
Nee, ich glaube, das war ein bisschen zu viel Speed, glaube ich, irgendwie. Und dann irgendwie, glaube ich, noch ein bisschen Crystal dabei. Ich weiß es nicht mehr genau.
Okay,
irgendwie so
eine
Mischung. Also ich war total überzeugt, das war der Burner irgendwie und die Leute sind weggeblieben.
Okay.
Also, und dann meinte noch sogar Picoletta, die ja immer vom Klo sitzt, meinte dann, also dieser Geschminkte und so, ne, diese Schwester, also Kloschwester praktisch.
Ja.
Da meinte also, Marc, ich muss dir sagen, das war wirklich, du hast sie weggespielt heute, ne? Meine ich, wie weggespielt. Da guckst du, da ist keiner mehr da. Aber wie kam das ja? Keine Ahnung, ja.
Aber das war einmal.
Das war einmal.
Einmal. Und du bist, du hast gesagt, du bist 11 Jahre im KitKat.
Ja, genau.
Richtig?
Ja.
Also das heißt, du hast 2014 angefangen.
Genau.
2014 hast du angefangen und irgendwann kam ja dann, wann war denn so dieser absolute Hype? Das müsste so 2016 oder so, als auf einmal es gab doch so eine Zeit, wo so auch das Berghain so groß war, wo weiß ich nicht, so Hollywood-Stars übers KitKat, das Berghain gesprochen haben.
Ja, das war so 2017, glaube ich, war das. Ja. Irgendwie, weil vorher war es ein bisschen ruhiger teilweise, auch der Samstag.
Mhm.
Weil Freitag sind ja immer Fremdveranstaltungen dort, Fremdveranstalter auch, die natürlich ähnliche Motti haben teilweise, aber eben dann nicht unbedingt dieselben Klamotten, sondern irgendwie andere Musik teilweise. Und die waren freitags erfolgreicher wie Kirsten mit ihrem Karneval Bizarre, so heißt die Party, die wir samstags immer feiern, am Samstag. Und da hat sie gemeint, ich muss das irgendwie ändern, das geht nicht, dass jetzt die Leute alle zu den anderen Partys gehen und am Samstag kommen jetzt nicht mehr so viele. Oder ich vermute mal, dass es da im Zusammenhang, auf jeden Fall haben die einen Film gedreht, auch im KitKat dann. Ich weiß nur den Namen jetzt nicht mehr genau. Das war ein 90-minütiger Film irgendwie und da haben die Originalausnahmen aus dem Aufnahmen im Kitty gemacht.
Mhm.
Ich glaube, Nights Out oder so irgendwie, glaube ich, heißt der Film oder irgendwie so. Ist vom Plot her, von der Handlung her grottenlangweilig, weil im Endeffekt, die kommen aus aller Herren Länder und treffen dann auf einmal dann alle sich irgendwie im KitKat und so vermischt sich das Ganze dann. Da haben die eben noch original Protagonisten vom Samstag dann auch da gehabt, auch ein Publikum, die da auch mitgespielt haben. Und das hat denen auf einmal eine ganze Welle an Leuten halt in den Club reingespült, die jetzt alle unbedingt ins KitKat halt wollten, weil sie den Film gesehen hatten wohl auch, ja. Weil viele können sich unter KitKat ja auch nichts vorstellen. Manche verbinden das mit einem Kabarett, manche denken, es ist ein Zwingerclub. Mhm. Aber dass es eigentlich nur eine Philosophie ist, das raffen die Leute halt.
Es ist ja, ne? Glaube ich, ist es so, dass das erste, dieser erste sexpositive Club dieser Art.
Ja.
Sonst, also ich weiß noch, ich habe mal mit jemandem, also immer wenn ich Leute da treffe im KitKat, die jetzt aus anderen Ländern kommen, ja. Aus Florida habe ich mal mich mit einem Pärchen unterhalten oder aus Hongkong habe ich mal jemanden getroffen, die frage ich ganz gerne, gibt's bei euch auch solche Clubs?
Ja.
Und dann höre ich ganz oft, ja, es gibt sexpositive Clubs, aber die sind anders. Und dann kannst du da in der Lautstärke, kannst du ja nicht so genau, also was ist genau da anders, okay. Aber irgendwie scheint der KitKat schon so einen absolut einmaligen Spirit auf der Welt zu haben.
Ja gut, es ist ja so, es kommen ja auch Leute aus New York oder es kommen Leute aus Australien extra hergeflogen, ja. Ja, weil die sagen, das gibt's bei uns halt nicht. Ja. Ja. Sogar im verhältnismäßig freien New York, was ja im grünen Amerika nur auch eine Ausnahme darstellt, ja, sogar da ist es halt verpönt, sich öffentlich zu küssen oder in der Kneipe zu knutschen oder so weiter. Ja, das wird alles so ein bisschen so, alles hinterm Vorhang so gemacht, so ungefähr.
Ich muss auch wirklich sagen, also das KitKat hat auch wirklich, wirklich eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Also ich war, glaube ich, das erste Mal im KitKat relativ spät. Ich glaube, wir kannten uns schon, bevor wir das erste Mal im KitKat waren. Du hast uns doch den Club noch gezeigt. Das war doch wirklich das erste Mal, dass wir da waren.
Meinst du das erste Mal, ja?
Ja, ja, das war das erste Mal. Also wir waren schon hier, also es gab ja da auch schon unterschiedlichste Fetischpartys hier in Köln. Wir waren auch in BDSM-Clubs, Flowers. Also ich war schon auf wirklich vielen Partys, aber von allen Partys, auf denen ich war, muss ich wirklich sagen, dass KitKat hat einen ganz, ganz besonderen Spirit und ist auch wirklich, also ist wirklich ein toller.
Das Einzige, was ich am Laden nicht so wirklich mag, ist, dass hier diesen Barbereich im Main Floor, der ist an der falschen Stelle. Weil man immer, wenn man nach hinten durchgehen will zum Dragon Floor, dann schiebt man sich da lang und man kommt nicht. Früher, als ich da angefangen habe, beim ersten Mal, da war der ganze Barbereich da, wo jetzt das Podest ist, wo die alle tanzen. Ja. Direkt an der Wand dran geklatscht. Okay. Viel geiler. Okay. Hast viel mehr Space gehabt überall. Ja? Ja. Deswegen, aber damals war es ja auch so, dass sie noch dachten, dass sich hinter der Bar auch noch so eine Cruising Area oder so eine Sex Area entwickeln würde. Das war eine Zeit lang auch so, aber dadurch, dass die dann jetzt halt immer größer wurden, haben die natürlich immer mehr Räume aufgemacht, auch das Prisma. Und jetzt ist das nur so ein Durchgangsbereich. Ja. Und eigentlich könnte man jetzt die Bar wieder zurückbauen, theoretisch. Ja, aber
am meisten passiert ja also dieses Kellergewölbe da, das ist ja auch echt unendlich da, weil...
Da passiert eigentlich am meisten, weil es ist natürlich im Sommer auch immer so, wenn dann oben einige Hitzegrade sind irgendwie. Und im Keller ist es generell immer etwas kühler. Auch wenn ich meistens da meine Probleme hätte, dort Sex zu machen, weil mir die Musik dann auf den Sack geht. Wenn dann irgendwie da Italo-Disco oder Dan Harrow oder weiß der Geier, was da läuft da oben. Nee, und deswegen, uns fehlt der Sex oben eigentlich. Ja?
Okay.
So ein bisschen. Also,
aber da oben habe ich auch schon mal gebumst, auf jeden Fall.
Auf dem Balkon dann.
Auf dem Balkon. Auf dem Balkon finde ich, ist leider immer so voll. Also.
Ja, das ist zum Schluss, weil sie alle dann praktisch das nicht gebacken gekriegt haben, vorher was zu machen und denken, jetzt habe ich noch 2 Stunden, da muss jetzt irgendwas gehen. Ist manchmal so ein bisschen krampfhaft. Aber im Großen und Ganzen ist so, wir haben ja genug Spielwiesen dort, nur es ist im Endeffekt jetzt so, dass im Prisma läuft jetzt relativ viel.
Prisma ist?
Das ist der Zwischenclub, wenn du hinter dem Mainfloor in den Keller runtergehst.
Ach, diese ganz kleine.
Das ganz kleine da rechts mit dem Tresen und so weiter, dieser ganz kleine Dancefloor und dann die Treppen hoch und dann da links. Da ist so mittlerweile, hat sich das so etabliert, so als, warum auch immer. Aber dann ist mir die Musik meistens dann immer zu. Ich denke, mein Gott, zum Einschlafen. Ja. Und das ist dann so, und deswegen uns fehlt das oben so ein bisschen, also mir fehlt das auch, weil.
Also bumst mehr oben bitte.
Ja, genau, richtig.
Okay,
ja,
dann bumst mehr oben.
Bumst mehr oben und im Hellen halt. Am besten an der Tanzfläche, auf der Tanzfläche oder auf dem Podest auch, ja. Früher war das so.
Es gab ja immer Partys, es gibt auch hier in Köln Partys, wo das dann nicht so gern gesehen ist, wo das dann schon fast irgendwie so, wenn du auf der Tanzfläche vor allen bumst, das wird dann schon quasi als übergriffig gesehen,
das ist auch eine Kölner Sache, glaube ich. Also ich weiß, auf der Greencom war das auch mal so. Also da waren dann auch irgendwelche Schwulen, die dann auch dachten, sie müssen da irgendwie an der Tanzfläche vögeln. Fanden die gar nicht so toll und haben gesagt, nee, komm, nicht hier an der Tanzfläche, aber auf dem Klo geht ja auch nicht, weil da wollen sie ja ihr Zeug dann ziehen. Passt ja auch wieder nicht. Also von daher, da musst du eigentlich was schaffen dafür. Wenn sie dann extra so einen Balkon machen, hier dürft ihr jetzt, dann macht sowieso keiner, weil dann ist es ja, der Reiz dann wieder weg.
Okay, du musst das gleich nochmal meiner Freundin sagen und dann werden wir das nächste Mal, wenn wir im September in Berlin sind, werden wir auf der Tanzfläche bumsen. müssen, weil du, ja, weil du es gesagt
oder hast. Oder auf dem Podest dann halt, ne? Auf dem Podest, dafür ist es ja gemacht dann, ja, teilweise auch, ja. Weil die Chefin freut sich über sowas. Die, okay, findet das immer toll. Die sagt immer, lieber sollen die alle miteinander ficken, als dass sie da irgendwie, also sich alle besaufen, weil da habe ich nichts von. Ja, ich habe zwar mehr Umsatz, aber die Freude ist eigentlich nicht da. Diese Lastivität, dieses gehen lassen.
Okay, okay.
Ja, und das haben die meisten ja verlernt. Deswegen brauchen es immer Leute, die das vormachen.
Okay. Ja. Okay, ja. Das, ja. Ja. noch zwei Fragen. Und zwar, ja, als erstes, ist dir eigentlich, also du bist ja schon so lange da, ist dir das eigentlich manchmal klar, in was für einem krassen Club du da irgendwie DJ bist und denkst du auch manchmal, boah, ist das der Wahnsinn oder ist das so für dich so, weil ich finde, du bist Resident in einem weltbekannten Club, das ist ja schon eigentlich voll den krassen Gig, den du da hast.
Es ist so, ja, das muss man sich am Anfang erst bewusst werden, das dauert so eine Weile, bis es dann einen Klick macht. Aber wenn man dann halt darin arbeitet, dann sieht man das Ganze auch nicht mehr. Oder arbeitet ist ja in Anführungszeichen, macht ja Spaß, ja?
Ja.
Aber dann ist es trotzdem so, das kennst du ja alles schon. Es ist irgendwie so, das ist so, ja, also die Schwelle, dass mich dann noch irgendwas kickt halt, ist halt immer ein bisschen höher dann halt, ja?
Ja.
Weil wenn die alle schon halbnackig da rumlaufen, am ersten Tage, hab gedacht, ich bin im Paradies. Ja, ich dachte, what the fuck?
Ja.
Ich wusste gar nicht, wo ich hingucken sollte. Ja. Mittlerweile irgendwie, das schon wieder. Also man, das wird so ein bisschen trivialer dann irgendwie. Und das Gleiche ist dann auch manchmal so ein bisschen mit dem Auflegen dann, dass man am Anfang ist es doch so mega, man freut sich auch. Aber eigentlich, wenn man hinter die Kulissen guckt und umso mehr man dann erfährt, es ist ja in jedem Unternehmen dann so, dann ist der Glanz so ein bisschen, das verpufft dann so ein bisschen. Mhm. Ja, also weil man immer viel mehr Sachen mitkriegt, die man eigentlich nicht mitkriegen wollte, sollte, etc. Wie auch immer, ja.
Zum Beispiel, möchtest du eine erzählen oder einfach nicht erzählen?
Nee, das ist so generell. Das sind da so Geschichten, ja, da ist das vorgefallen, da ist dies vorgefallen oder irgendwie oder über Kollegen dann. Und ich mache das ja grundsätzlich nicht, ja. Ich sag mal, weil ich habe mit dem Barpersonal ja jetzt nicht viel zu tun. Aber untereinander ist es halt manchmal auch so, dass die sich untereinander auch nicht mögen und dann übereinander herziehen oder so. Mhm. Und dann erzählen die mir das natürlich alles, weil ich immer so ein Vertrauensbärchen halt bin, so ein bisschen auch. Mhm. Ja, die kommen ja alle mal zu mir und mögen mich auch, finde ich auch toll. Aber dann hast du die ganzen Geschichten und denkst, möchte ich jetzt gar nicht hören irgendwie, ja. Mhm. Und deswegen, aber ansonsten, ist es schon toll, natürlich in meinem Alter in so einem Club noch auflegen zu dürfen. Ich meine, gut, ich bin nur kein Sven Fehls und bin auch kein Adam Beyer oder wie sie alle heißen, die ganzen Großen, die da praktisch das damals schon frühzeitig gemacht haben. Aber ich bin im ähnlichen Alter oder kurz drunter und bin auch noch im Clubs tätig, ja, wenn ich mir andere Leute in meinem Alter angucke, die dann auch vermeintlich schwul sind, die sitzen dann im New Oldtimer und hören dann irgendwie ABBA und spielen Bingo und haben Depressionen. Ja. Die tun mir dann so ein bisschen leid, ja, aber wenn ich denen meine Welt erklären müsste, das würden die gar nicht verstehen.
Und wie geht's für dich weiter? Also ist
ja gut, ich habe ja mit 2017 dann mit abends noch angefangen mit einer Abendschule mit Ableton halt.
Okay.
Also praktisch
stimmt,
Ableton
du produzierst
Live.
Ja, und, jetzt auch,
ja, ich habe damit angefangen und habe dann aber gemerkt, dass das doch nochmal eine andere Nummer ist, einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt so den Nummer 1 irgendwie bla bla.
Ja, ja.
Wenn du die grundsätzlichen Sachen von Frequenzbereichen nicht verstehst und muss ich ja auch ein entsprechendes gutes Gehör haben, klar, und dann ich habe kein Studio zu Hause. Mhm. Ich habe halt nur das Minimum an Architektur, also ne, Soundarchitektur, und dann ist es immer schwierig. Zu Hause klingt das dann toll, was man da gemacht hat, wo man dann vielleicht das ganze Wochenende dran gesessen hat, und dann nimmt man es den Club mit, lässt das mal so provisorisch im Internet online mastern für 7-8 Euro, einfach damit es eine gewisse Lautstärke hat, spielt es im Club dann und stellt dann fest, das klingt ja irgendwie kacke, ja. Also, und das ärgert mich dann immer.
Aber
und,
dabei bleibst du jetzt weiter dran.
Naja, das wäre jetzt der nächste Schritt halt. Also ich mal, sag mal, ich habe da schon Lust zu, aber mir fehlt dann manchmal auch die Zeit, weil ich ja nach wie vor noch meinen 40-Stunden-Job Vollzeit im öffentlichen Dienst halt habe. Dann ab und zu noch mal meine Gigs, die mittlerweile oder ab und zu auch mal im Ausland dann stattfinden, wo ich dann halt mal jetzt demnächst wieder in Marseille zum Beispiel bin, in der Nähe von Marseille. Also Südfrankreich, und das ist auch entstanden durch Leute, die im KitKat waren, die meine Musik dann gehört haben, die meinten, hier unsere Karte oder melde dich mal irgendwie, wir würden dich gerne für unsere Kinky-Party da haben und so. Und so entstehen halt immer wieder neue Sachen aus diesen Geschichten heraus. Ne? Genauso wie wir uns ja auch damals auf dem Fetisch-Festival in Bottrop dann kennengelernt haben quasi. Ne? Also ich meine, es war Bottrop, genau, richtig.
Ja, ja.
Das war
ja Celebration Bottrop.
Ja, das war ja auch so ein lustiger Ort irgendwie, aber unabhängig. Also ich meine, ich habe in Essen gewohnt, aber Bottrop selber kannte ich nie. Also von daher.
Nee.
Das war jetzt
aber die Location war cool.
Die Location
danach,
war sehr gut,
danach,
ja.
Danach das Jahr war cooler, weil halt in Köln dann zur Party gerade mehr.
Ja, da war ja im Bogen 2 haben das auch gemacht, ja, das, ne? Fand das ich war, gut. Ja, ja, Gerrit war ja voll am Schwärmen dann damals.
Das war,
ja.
Das war cool. Ja. Und aber für dich geht's auch definitiv, das ist alles in trockenen Tüchern, das ist für dich im KitKat weiter
Solange nicht irgendwelche Immobilienspekulanten sagen, das Herzgrundstück in Berlin wollen wir ja, jetzt irgendwie mal platt machen, ja.
Du sitzt da fest im Sattel, ja geil.
Ja, ich sitze da fest im Sattel und es ist halt, ich weiß halt auch immer nie, wann ich genau auflege. So einmal im Monat gebe ich dann meistens immer an, oder zweimal im Monat, und welchen Samstag ich dann kriege, erfahre ich dann, wenn ich Glück habe, von dem Flyer 3 Tage vorher oder so. Das ist so ein bisschen, das lief mal besser, aber ich will auch keinem Vorwurf machen. Das ist ja auch ein hartes Los, wenn man das immer, die ganzen 16, 17, 18, 20 DJs da kombinieren muss irgendwie, und jeder will einmal im Monat und ich kann nur da.
Wobei es bis jetzt, wenn wir gesagt haben, ey, wir kommen nach Berlin, dann hat es ja meistens geklappt.
Meistens.
Ne? Also meistens, wir haben es immer ganz gut hingekriegt. Ja, stimmt, voll geil. Das war super informativ. Marc, wenn ihr Marc googeln wollt, auf Instagram, auf Soundcloud, ich werde das alles hier unten einblenden. Und wenn ihr ihn buchen wollt, könnt ihr ihn einfach schreiben. Er hat keine Booking-Agentur, er macht das alles selber. Ja,
ja,
und voll geil. Danke, dass du hier warst. Und wir freuen uns jetzt auf, wir gehen heute früh ins Bett, damit wir morgen fit sind für die KitKat.
Ja, schön. Ich freue mich.
Ja, danke, Marc.
Gerne.
Tschüss.